Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wir reden hier gleich mit einer Autorin, die wahrscheinlich gerade eine schwere Zeit durchmacht, mit Theresia Mora. Sie muss nämlich Abschied nehmen von einer Romanfigur, mit der sie mehr als 10 Jahre verbracht hat, durch 3 Romane hindurch. Wie sie diesen Abschied hinbekommt, das besprechen wir gleich. Mehr als 10 Jahre lang hat die Büchner-Preisträgerin Theresia Mora an ihrer Darius-Kopp-Trilogie gearbeitet. 2009 ist der erste Roman in dieser Reihe erschienen. Der einzige Mann auf dem Kontinent heißt der. Für den zweiten Roman, Das Ungeheuer, wurde Theresia Mora mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Und jetzt ist der dritte Teil da. Auf dem Seil ist der Titel. Und die Autorin tanzte gerade hier im Studio, als We Go Up lief, wenn ich das verraten darf. Seien Sie herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ich freue mich ja, dass Sie tanzen, weil ich mich gefragt habe, so viele Jahre mit Ihrem Romanhelden Darius Kopp durch 3 Bücher hindurch. Man kann ja nach so einem Abschied dann vielleicht auch in ein Loch stürzen. Wie geht's Ihnen denn jetzt?
Da bin ich durchaus. Also ich bin in so einem merkwürdigen Zwischenzeit. Der Roman ist ja seit März fertig. Also ich kenne ihn schon, die anderen nicht. Er ist noch nicht draußen. Ich kenne die Reaktionen nicht. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Ich habe ihn auch schon halb vergessen. Dann lerne ich ihn jetzt wieder neu kennen. Und mittlerweile ist mir das nächste Buch eingefallen. Also es ist sehr merkwürdig. Aber ich ahne schon, dass ich möglicherweise im Verlaufe des Herbstes dann doch ein bisschen trauern werde um diesen Kopf. Aber es ist nicht so schlimm wie bei meinem ersten Roman, bei Alle Tage, wo ich wusste, ich habe dieses eine Buch für diesen Helden und ich darf ihn nie wieder schreiben. Mit dem Kopf konnte ich schön Zeit verbringen, das war toll.
Und wussten Sie das damals eigentlich schon, als alles anfing mit Ihnen und Darius Kopp, dass das so eine lange Zeit werden würde?
Durchaus. Also als ich mich tatsächlich an ihn rangesetzt habe, um dann seinen Roman anzufangen, war mir klar, es ist so viel Material da, dass ich entweder jetzt sehr lange an einem sehr langen, sehr komplizierten, sehr komplexen und möglicherweise dann zerfasernden Roman arbeiten werde oder ich zerteile das und dann kann ich mich auf einzelne Aspekte besser konzentrieren. Der Held kann sich besser entwickeln, hat mehr Raum. Und dann wusste ich natürlich, wenn du jetzt eine Trilogie schreibst, mindestens 10 Jahre natürlich, auch wenn jemand schneller schreiben würde als ich, würde das mindestens so lange dauern.
Und haben Sie damals, als Sie sich dran gesetzt haben, als Sie Darius Kopp kennengelernt haben, hatten Sie da schon eine Idee, eine Vorstellung oder sogar schon einen Plan, wo das jetzt im dritten Band alles hinführen wird?
Das hatte ich. Ich hatte tatsächlich einen Plan für alle 3 Teile. Teil 1 und Teil 2 entsprechend dem ursprünglichen Plan, Teil 3 nicht. Ah. Also das habe ich aber auch schon geahnt, dass wenn man dann so viel Zeit verbringt und es haben sich unterwegs in den einzelnen Romanen Sachen über den Helden herausgestellt und da ist dann gewisse Punkte angekommen als Figur, dann wird sich möglicherweise der dritte Teil ändern. Und er hat sich radikal geändert, er ist völlig anders. Also es Darius Kopp endete weder als wutzerfressener Kleinbürger, denn das hätte er nicht verdient nach der langen Reise, die er schon gemacht hat.
Das war der ursprüngliche Plan?
Ja, als er mir das erste Mal einfiel, dachte ich mir, das wird so ein Mann sein, der sich so bedrängt fühlt und diese typischen Ängste des Kleinbürgers hat, natürlich vom Abrutschen oder vom aussortiert werden, vom nicht relevant sein, dass er dann am Ende wütend wird und dann habe ich das verworfen. Das war mir zu platt und auch zu unbefriedigend. Wozu darüber ein Buch schreiben? Das haben wir auf der Straße, es ist traurig genug. Und dann wollte ich ihn dann erst töten, dann wollte ich ihn. Das war eine charmante Idee, muss ich sagen. Ich mag Kleiner Mann, was nun von Hans Vallada sehr, sehr gerne. Mhm. Und das endet ja so, dass Johannes Pinnenberg vom Gehsteig gestoßen wird. Und er fühlt sich so vernichtet, dass er sich im dunklen Garten versteckt, bis sein Lämmchen ihn dann ins Haus holt. Und dann dachte ich mir, Darius Kopp könnte auch vom Gehsteig gestoßen werden, so als direktes Zitat und mal sehen, was das mit ihm macht. Naja, und dann habe ich das schließlich auch verworfen und dann dachte ich mir, mach dir Gedanken darüber, was wäre ein würdiges Ende einer Trilogie und ein würdiger Punkt für einen 50-jährigen Protagonisten, der sozusagen keinen Status besitzt, aber was kann er erreichen? Er kann ein anständiger Mensch geworden sein.
Das wäre jetzt der Zielpunkt dieses dritten Bandes?
Ja, grob gesagt, ja.
Sehr grob gesagt, genau. Wir sollten aber vielleicht für alle, die nicht so zu Hause sind in der Darius Kopp-Welt, nochmal an den Anfang springen. Also ich muss dazu sagen, man kann dieses dritte Buch sehr gut lesen, ohne die beiden anderen zu kennen, weil sie, was man wissen muss, über diese Figur einstreuen. Vielleicht bringen Sie uns da auf den Stand. Wie, in welcher Situation ist Darius Kopp, wenn man ihn jetzt kennenlernt am Anfang dieses Buches?
Am Anfang dieses dritten Buches haben wir im Prolog, ein Kapitel 0, in dem unser Held sich auf Sizilien befindet, wo er, wie wir erfahren, die Asche seiner verstorbenen Frau auf dem Ätna verstreut hat, wie er das am Ende des zweiten Bandes für sich herausgefunden hat. Aber wir erfahren es hier auch nochmal. Und dass er seit 2 oder 3 Jahren, das habe ich leider selber vergessen, jedenfalls er ist seit dieser Zeit unterwegs, er ist Aussteiger. Er hat seine Wohnung verloren, seine Arbeit verloren, seine Frau verloren und alles und ist abwesend. Und dann passiert Folgendes, dann taucht ein Familienmitglied auf, wir können das verraten, Spoiler, seine Nichte, die ist 17 und ist auf seine Hilfe angewiesen und mit ihr zusammen kehrt er dann nach Berlin zurück, beendet also dieses Aussteigertum, respektive hadert noch eine Weile, ob er das wirklich beenden soll, ob er bleiben soll, was für einen Beruf kann er jetzt noch ergreifen, wo soll er wohnen, wovon soll er leben, was wird aus ihm? Und damit kämpft er im Grunde im Verlauf dieses gesamten Romans, bis er dann am Ende tatsächlich zu Hause angekommen ist und bereit ist, sich als 50-jähriger weißer Mann zu integrieren in diese Gesellschaft.
Theresia Mora ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem neuen Roman Auf dem Seil. Der ist wirklich ganz neu. Heute Abend gibt es die Buchpremiere in der Berliner Akademie der Künste. Das ist der dritte Roman mit dem IT-Spezialisten Darius Kopp als Hauptfigur. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, in welcher Situation er ist. Ziemlich weit unten in jeder Hinsicht. Sie haben schon gesagt, in Sizilien lernt man ihn jetzt kennen am Anfang des Romans. Da arbeitet er als Fahrer, als Pizzabäcker. Dann kommt er nach Berlin zurück, aber lebt auch dort in so einer Umgebung von lauter prekären Existenzen. Männer, die nicht aus dem Haus gehen, da in ihrem Müll leben. Migranten, die sich gerade so durchschlagen. Er schlägt sich durch mit seiner Nichte. Auch immer gerade so halten sie sich über Wasser. Wieso spielt der Roman in so einer Welt?
Offensichtlich fand ich das interessant. Also das sind ja so die Gedankenspiele, die wir oder ich zumindest haben, was wäre, wenn? Ja, also wie könnte ich durchkommen, wenn ich das, was ich mir jetzt etabliert habe, wenn das wegbricht? Und das ist natürlich dann wenig glamourös, aber es ist immer wieder überraschend mit wie gut man denn auch durchkommen kann. Also wir wollen nicht vergessen, als weißer Inländer ist er eigentlich in einer guten Position. Ja? Und da könnte er in einer noch besseren Position sein, wenn er nicht diese Abneigung gegen Ämter hätte und so weiter. Also es gäbe durchaus auch offizielle Systeme, denen er sich überantworten könnte, aber das tut er nicht.
Also er beantragt keine
Hilfsgelder. Er beantragt nichts, sondern er überlegt tatsächlich, es müsste eigentlich doch in der eigenen Stadt noch viel leichter sein, klandestin zu leben als woanders. Ja? Also er versucht, dieses Aussteigertum noch eine Weile aufrecht zu erhalten, was ja normal ist nach Burnout. Ja? Also es ist im Grunde so eine Burnout-Situation, in der er sich befindet. Und bin so durchgegangen, was an Figuren, die mitgebracht worden sind aus den vorherigen Teilen, welche dafür geeignet sind für diese Geschichte und musste dann auch zu meiner Überraschung feststellen, das sind ja auch alles ehemalige oder aktuelle IT-Spezialisten, wie sehr die auch tatsächlich am Rande leben. Aus denen ist allen nichts was richtig Großes geworden. Und an einer Stelle reden sie auch darüber, keiner von uns hat eine Frau, wieso nicht? Ja?
Ich finde jetzt auch interessant, dass Sie so nebenbei sagen, dass das auch Ihre eigenen Abstiegsängste thematisiert. Sie als so anerkannte, erfolgreiche Autorin schlagen sich damit auch herum?
Ja, ich meine, als Künstler lebt man, glaube ich, von Anfang bis Ende das Leben der Bohème. Also das ist ja kein Beamtenjob. Aber wir haben uns ja dafür entschieden. Also wir hätten ja Beamte werden können, wenn wir es darauf angelegt hätten. Das haben wir aber nicht. Aber ich muss sagen, das ist doch ein Spiel, das ich schon seit Kindesbeinen spiele. Ich habe mir immer vorgestellt, auch weil sie als Kind so viele Märchen hören über die armen Kinder. Es gab einmal ein armes Kind oder eine arme Frau und die hatte nichts auf dieser Welt, dass man sich vorstellt, wie das wäre. Also was ist das Minimum, was ist dieses Fußbreitland, das ich für mich in Anspruch nehmen kann, auf jeden Fall, oder verteidigen kann in dieser Welt?
Pizzabäcker ist das, wo Darius Kopp immer wieder landet. Ist das auch ein Talent von Ihnen?
Nein, obwohl es ein Talent wäre, das ich gerne hätte. Das hat sich dadurch ergeben, es gibt eine Nebenfigur, sie heißt im Roman Metin. Und diese Figur hat eine Vorlage in der wahren Welt. Das ist ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, der als Pizzabäcker arbeitet. Und den ich ausgefragt habe, wie ist er hierher gekommen, ist das alles gekommen, nachdem ich mitbekommen habe, dass er 7 oder vielleicht sogar 8 Jahre erstmals Illegaler hier gelebt hat. Und diese Pizzabäckerei ist dann durch diese Recherche reingekommen in den Roman. Ich habe mir überlegt, was könnte der Kopf machen? Und als das mit der Pizza auftauchte, dachte ich mir, ja, Pizza, denn wir wollen nicht vergessen, dass er im zweiten Teil sich fast ausschließlich aus Pizza ernährt, ja, die ihm an die Haustür geliefert wird. Und dann ist das doch ein ganz netter kleiner Twist, wenn er jetzt die Pizza macht.
Interessant ist auch, wie Sie diese Geschichte erzählen jetzt in diesem dritten Band. Der zweite Band, das Ungeheuer, der war ziemlich komplex gebaut. Da gab es zwei Texte, die nebeneinander herlaufen. Einer immer auf der oberen, einer auf der unteren Hälfte der Seite. Verglichen mit dieser Anlage ist der neue Roman einfacher gebaut, auch einfacher zu lesen. Wie ist es zu diesem Unterschied gekommen?
Das war klar eine Entscheidung der Autorin. Ich habe mir auch gedacht, bei der Trilogie, das Gute daran ist, dann kannst du alle drei Teile in neuer Form erzählen. Mhm. Wie die Form beim dritten Teil werden würde, habe ich natürlich aus der Entfernung nicht gesehen. Aber ich habe, und dazu waren auch die Erzählungen, die vorher erschienen sind, Die Liebe unter Aliens, so ein Probelauf, auszuprobieren, wie es wäre, zu versuchen, ganz einfach zu erzählen. Ich kann berichten, dass es überhaupt nicht einfach ist, also besonders nicht für jemanden wie mich, die dazu neigt, eher in Richtung Komplexität zu gehen. Ich musste mich sehr konzentrieren und auch das ergibt sich nicht von selbst. Und ich hatte unterschiedlich viel Spaß mit dieser Reduktion. Also ich habe manche Szenen versucht, sozusagen nur so viele Worte zu benutzen, wie unbedingt notwendig. Ohne in einen Fehler zu verfallen, sozusagen, koste es, was es wolle. Ja, also mal, es kann nicht alles kosten. Also die Szene muss schon farbig sein und da sein und lebendig sein und die Sprache muss interessant genug sein. Ja, das war, ich gebe das ganz offen zu, all diese Bücher, die ich geschrieben habe und die ich noch vorhabe zu schreiben, betrachte ich auch als so eine Art, als Spielwiese oder als eine Versuchsfläche, wie kann man erzählen. Und da kommen auch mal mitunter diese einfacheren Varianten dabei heraus.
Wie dieser Roman Auf dem Seil von Theresia Mora erscheint im Luchter Handverlag mit 360 Seiten. Ich sage vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir sind in einem Fontane-Jahr zum 200. Geburtstag des Berliner Schriftstellers und Theresia Mora, die uns hier heute begleitet durch diese Stunde, hat gerade schon preisgegeben, dass sie mit Effi Briest von Fontane mal ausgiebiger zu tun hatte in einem Seminar über Literaturverfilmung. Wie nah ist Ihnen denn da Effi Briest gekommen durch diese Beschäftigung?
Oh, sehr nah. Also jetzt ist das ist auch eine dieser Figuren, die ich, glaube ich, bis ins Grab mit mir herumtragen werde und die mir ganz und gar nicht gleichgültig ist. Und ich begrüße jede neue Interpretation dieses Stoffes, der auftauchen mag. Und ich schaue mir dann an, was ist jetzt daraus geworden?
Und wir schauen uns jetzt auch eine Frauenfigur wäre jetzt falsch. Eine Frau an, die mit dem Kosmos Fontane zu tun hat, nämlich seine einzige Tochter, Martha Fontane. Es sind ja sehr viele Fontane-Bücher erschienen in diesem Gedenkjahr zum 200. Geburtstag. Es gab auch schon eine umfassende Biografie über Martha Fontane vor 10 Jahren. Man kann jetzt den Verdacht haben, dass Dagmar von Gersdorf, die eine neue Martha Fontane-Biografie geschrieben hat, sich jetzt also quasi den Rückenwind des Jubiläums nur mal nutzen möchte. Aber wir können das fragen unsere Kritikerin Edelgard Abendstein. Dieses Buch jetzt, diese Martha-Biografie, ist das nur so ein Jahrestagsanhängsel?
Naja, also Sie haben schon angedeutet, jedes Buch, das jetzt erschienen ist, surft auf der Jubiläumswelle. Da gibt es gar kein Vertun. Aber interessant an diesem Buch ist, dass obwohl es relativ wenig Neues präsentiert, also sie hat keine Quellen in Archiven zutage gefördert und den Staub weggeblasen und sowas, sondern sie macht was ganz anderes, was Biografien sich oft nicht trauen. Sie deutet. Und zwar deutet sie dieses Schicksal dieser Frau als typisches Frauenschicksal des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sie sagten schon, Martha Fontane war die einzige Tochter nach 5 Söhnen von Fontane und demzufolge sein Lieblingsgeschöpf, wenn man so möchte, die auch als literarische Kritikerin quasi in die Annalen eingegangen ist.
Und als Fontane-Kritikerin.
Genau, wichtige Stichworte geliefert hat. Aber sie hatte ein einfach tragisches Leben. Und wie, das schildert Gerstorff ganz eindrucksvoll.
Und wenn sie diese Figur ausdeutet, als was deutet sie diese Frau des
19. Jahrhunderts? Ja, erstmal zeigt sie sie als selbstbewusstes Geschöpf, das nicht besonders hübsch ist, aber umso temperamentvoller, das eine liberale Erziehung in diesem künstlerischen Elternhaus genießt. Schon im Alter von 10 darf sie nach London zu einer befreundeten Familie fahren, um ein Jahr lang Englisch zu lernen, woraus sie dann später Kapital schlagen wird. Sie wird als polyglotte Gesellschaftsdame eine reiche Amerikanerin durch Frankreich und durch Italien führen. Und sie hatte sogar die Chance, nach San Francisco zu gehen. Aber wie es oft in ihrem Leben ist, die Chancen schlägt sie aus, weil wenn eine kleine Krise kommt, dann gibt sie klein bei, dann hält sie einfach nicht durch.
Und wie wird dieses Leben oder noch was anderes vorher? Ist das wird das als emanzipierte Frau, als eine frühe Form einer emanzipierten Frau sichtbar in diesem Buch?
Also durchaus, aber es wird nicht idealisiert. Das im Übrigen im Gegensatz zu der von Ihnen vorher schon erwähnten großen Biografie über Martha Fontane, die das doch eher tut. Also sie schildert diese Martha als ein zerrissenes Geschöpf, die einerseits sich nach Freiheiten sehnt, nach einem selbstbestimmten Leben und andererseits doch buhlt um die Anerkennung dieser Gesellschaft, die auf, wie man weiß, Standesdünkel basiert und insbesondere in der Aristokratie, zu der sie sich sehr hingezogen fühlt. Also so die kleinen Verhältnisse, die eigentlich ihr häusliches Leben zu Hause eben bei Emilie und Theodor Fontane bestimmt, das ist nichts für sie. Also sie flüchtet immer wieder aufs Land zu Freunden dort und schätzt dieses luxurierende Dasein und hätte es gerne, hätte auch gerne einen Mann, der ihr dieses bereitet, aber da tut sich leider am Horizont keiner auf. Und dazwischen ist sie einfach zerrissen. Sie möchte gerne eine taffe Person sein, um das mal neudeutsch zu sagen, und andererseits scheut sie sich vor dem Preis, der dafür zu bezahlen ist.
Und wie wird einem dieses Leben erzählt jetzt, in welcher Form, in welcher Dramaturgie?
Also eigentlich als Kammerspiel, gar nicht als großes Gesellschaftstableau, wie man das von vielen Biografien auch zu Fontane kennt. Da pulsiert nicht das Berliner Leben, sondern es ist eher ein privater Blick auf Vater und Tochter. Sie nutzt dafür den Briefwechsel zwischen den Eltern und den Freunden. Also es ist ein kammerspielartiger Blick. Und es ist sehr schön, wie Theodor Fontane seine Tochter einerseits, im Gegensatz zu dem, wie immer wieder behauptet worden ist, er hätte sie nicht gehen lassen, er hätte sie einfach immer so gebraucht und hätte sie instrumentalisiert für seine Literatur, das stimmt einfach nicht. Er sagt, mein Gott, sie hat so eine Vorliebe für diese Chaiselongue-Existenz. Sie hat einen Hang zum Nichtstun. Und warum heiratet sie nicht etwa einen mittelmäßigen Pastor oder einen Räderbesitzer oder so etwas? Sie könnte doch, aber sie weigert sich und er hat letztlich dann doch Verständnis für sie.
Das Buch heißt ja im Haupttitel Vaters Tochter. Da wird sie ja, diese Frau, ganz eng eben an ihren Vater angebunden. Wie weit kommt sie denn in dieser Darstellung überhaupt raus aus dem Schatten des Vaters?
Ja, das ist eben die Tragik. Also sie heiratet dann kurz vor dem Tod von Fontane, verlobt sie sich. Im Übrigen auch bleibt sie dort im Schatten ihres Vaters, ein Freund des Vaters. der ein bekannter Architekt seiner Zeit ist und eine berühmte Architekturzeitschrift herausgibt, ein reicher Mann. Den heiratet sie nach dem Tod des Vaters, ist mit ihm 17 Jahre verheiratet, findet aber einfach trotz der wunderbaren Reichtümer, die dieser Mann ihr auch zu Füßen legt, in Gestalt von vielen Häusern und so weiter, sie findet einfach ihr Glück nicht. Sie ist eine zerrissene Person, die zwischen Überschwang und Depressionen hin und her schwankt, immer wieder krank wird. Sie nimmt sich dann in der Tat mit 57 Jahren das Leben.
Aber in dieser Zerrissenheit Theresia Mora auch eine sehr interessante, ein interessanter Mensch aus dem Kosmos von Tane, wie Effi Briest, oder?
Respektive, ich muss die ganze Zeit daran denken, das könnte ebenso gut eine Figur von heute sein. Also auch genau. Heute gibt es für Frauen mehr als für Männer diese Fallstricke, ja, das ist also welchen Preis bist du bereit zu zahlen und wie sehr bist du bereit dein eigenes Potenzial auszuschöpfen oder zu leben mit der Mittelmäßigkeit oder was bedeutet Heirat für dich, was kannst du dadurch in Anführungsstrichen erreichen oder verlieren? Und ich musste auch an, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, an meine Figur Flora denken, die sich auch so verzettelt hat, ja, so mit allen möglichen Talenten und dann nichts daraus gemacht und am Ende verzweifelt. Und ich muss sagen, als Mutter einer Tochter muss ich auch immer daran denken, wir müssen unseren Töchtern einschärfen, du musst irgendeinen eigenen Fokus finden, sonst wirst du unglücklich.
Finde ich richtig klasse Hinweis, also die Brücke zu heute, weil es ja nach wie vor so ist, also was gilt eine Frau eigentlich, wenn sie keine Kinder hat, wenn sie nicht verheiratet ist, also da gibt es ja immer noch so einen kleinen Makel, der den Frauen so angehängt wird, aber entscheidend ist, was sie sagen, also man ist in dem Moment ein anderer Mensch, wenn man auf seinen eigenen zwei Beinen steht.
Natürlich hatte, nehme ich mal an, Martha Fontane andere Möglichkeiten, als wir heute haben. Das wollen wir nicht vergessen. Aber wahrscheinlich bessere als viele andere in der Zeit.
Also mit diesem Hintergrund mit Sicherheit. Also so gebildet gewesen sein zu dürfen.
Auf diesen Diskurs sind Sie beide gekommen durch das Buch Vaterstochter Theodor Fontane und seine Tochter Mete, geschrieben von Dagmar von Gersdorf und erschienen im Insel Verlag. Vielen Dank an Edelgard Abendstein. Höchste Eisenbahn, um die Formulierung wird es gleich gehen. Ich weiß nicht, Theresia Mora, sagen Sie das manchmal zu Ihrer Tochter oder zu sich selbst? Jetzt ist aber höchste Eisenbahn, wenn Sie jemanden antreiben wollen.
Nein, das ist irgendwie so ein bisschen ein alter Begriff, oder? Also das sagen wir heutzutage nicht.
Das stimmt, wobei es eine Band gibt, eine Berliner Band, die den alten Begriff wieder ausgekramt hat und sich so genannt hat, eben die höchste Eisenbahn. Und von der Band gibt es ein neues Album mit dem Song unter anderem Ich glaub dir alles. Und diesen Song, den hat unsere Kollegin Gesa Ufer genauer gelesen. Nein, das war jetzt falsch. Das Album heißt Ich glaub dir alles und der Song heißt Kinder der Angst.
Die vier Musiker von Die höchste Eisenbahn haben sich den Sommer über im Wendland einquartiert. Sie haben an Songstrukturen und Texten gebastelt. Zwischendurch waren sie immer wieder draußen, schwimmen, quatschen, die ein oder andere Zigarette rauchen. Beim Blick auf den Tabakbeutel, genauer gesagt auf den obligatorischen Warnhinweis für Raucher, nahm dieser Text seinen Ursprung.
Kinder von Kindern werden selbst oft Kinder, ich weiß.
Kinder von Rauchern werden selbst oft Raucher. Dieser Aufdruck soll auf die Vorbildfunktion von Eltern hinweisen und sie dazu ermutigen, der Kinder wegen mit dem Rauchen aufzuhören. Aus der Logik passionierter Raucher würde man wohl sagen, dass der Spruch Eltern ein mieses Gewissen machen soll und Kinder der Angst produziert. Werden Kinder wirklich automatisch wie ihre Eltern? Zwischen den beiden Frontmännern entspinnt sich ein Zwiegespräch über Milieutheorie.
Kinder von Idioten werden selbst oft Idioten, ich weiß. Nein, Quatsch, jeder wird, wie er will, jeder kann alles sein.
Was formt uns Menschlein mehr? Natur oder Prägung? Nature or Nurture? Und wie weit ist es möglich, dieser genetischen und kulturellen Prägung durch freien Willen zu entkommen? Soziologie, Biologie, Pädagogik, Psychologie, Philosophie und Genetik streiten heftig. Und diese beiden Sänger tun es ihnen nach.
Ich weiß, wer du bist und du weißt, wer ich bin. Ich würde dich gern verstehen, aber ich krieg's nicht hin. Halt, stopp, leise!
Zugegeben, das etwas notcoole Genuschel macht es nicht eben leicht, den Text zu verstehen. Und dennoch kann dieser Song als kleine Hymne auf das Zwiegespräch an sich gelten. Auf das Miteinander, Reden und Streiten, so wie im wohl berühmtesten Zwiegespräch der deutschen Popgeschichte, im Song Jein von Fettes Brot.
Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter, Engel links, Teufel rechts. Lecht, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Halt, der will dich links, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein.
Auch wenn sie wie hier vordergründig ohne Ergebnis bleiben, genießen Zwiegespräche in der Psychologie einen hervorragenden Ruf als kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Besonders Paartherapeuten schwören auf das Prinzip des Miteinanderredens. Und auch in der Literatur gibt es grandiose Beispiele. Daniel Defoes Schiffbrüchiger Robinson Crusoe setzt sich in seinem Tagebuch mit seinem Schöpfer auseinander. Der Berliner Lesebühnenstar Arne hat dieses Prinzip in seinen Zwiegesprächen mit Gott brillant modernisiert. Und der Schriftsteller David Wagner hält in seinem preisgekrönten Buch Leben sogar Zwiesprache mit einer Spenderleber, von der sein Leben abhängt.
Ich weiß, wer du bist und du weißt, wer ich bin. Ich würde dich gern verstehen, aber ich krieg's nicht hin.
Klar, Zwiegespräche können auch mördermühsam sein, aber sie sind, wie Albert Camus schrieb, die einzige Brücke zwischen den Menschen. Davon handelt dieser Song. Egal, ob nun über schwergewichtige Fragen menschlicher Existenz oder Licht-an-, Licht-aus-Debatten für Erbsenzähler. Das Motto heißt immer Reden. In die Auseinandersetzung. Fertig. Los.
Kinder der Angst, ein neues Stück der Band Die höchste Eisenbahn von ihrem neuen Album Ich glaub dir alles. Im Oktober geht die Band damit auf Tour. Theresia Mora wiederum ist letztens nicht auf Tour gegangen, sondern aufgetreten mit David Bowie. Nicht mit ihm persönlich, das geht ja nicht mehr. Aber mit seinem Album Hunky Dory. Das ist nämlich ihre Scheibe des Lebens und so heißt eine Gesprächsreihe im Berliner Literaturhaus. Warum ist denn Hunky Dory ihre Scheibe des Lebens?
Als die Anfrage kam von Florian Werner, war meine spontane Gedanke, nein, 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 solche Sachen mache ich nicht. Ich rede nicht über Musik, ich weiß überhaupt nichts über Musik, ich höre überhaupt keine coole Musik. Und 10 Sekunden später fing in meinem Kopf Life on Mars an zu singen von David Bowie. Und da habe ich von mir gelernt, das ist offensichtlich die Scheibe meines Lebens. Und Life on Mars ist übrigens auch der einzige Song, den ich von Anfang bis Ende kann, textsicher. Weil ich ansonsten so eine reine Zufallskonsumentin von Musik bin, ja. Und es geht mir so wie vermutlich vielen. Man hat so Melodieteile im Kopf und dann ab und zu den einen oder anderen, die eine oder andere Zeile, die man verstanden hat, ja. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Aber diese Platte tatsächlich, Life on Mars heißt die ganze Platte auch, die habe ich in meinem Leben, also jedes Jahr höre ich die mindestens 2 oder 3 Mal, wenn ich ansonsten nicht an sie denke. Und jedes Mal bringt sie mich in so einen Zustand von Jugend zurück.
In die Zeit, als Sie David Bowie kennengelernt haben?
Ja, genau. Da war ich 18 oder 19 und sofort bin ich wieder da und ich identifiziere mich mit dem Girl with the Mousy Hair und so weiter. Und das ist tatsächlich sowas wie ein Jungbrunnen für mich oder eine Erinnerung daran, wer ich bin. Und mehr kann man ja wohl kaum verlangen.
Kann man nicht, das stimmt. Wir haben gleich Cooks von David Bowie, von seinem Hunky Dory Album für Sie quasi als Abschiedssong jetzt, wenn Sie uns wieder verlassen nach dieser Stunde. Wir haben vor allem geredet über Ihren neuen Roman Auf dem Seil. Im Luchterhand Verlag kommt er raus. Theresia Mora, danke Ihnen sehr für diese Zeit.
Danke für die Einladung.